2. Korinther 5, Vers 17 nach der Zürcher Übersetzung. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
So, ihr sprecht immer davon, dass ihr so eine kleine Gemeinde seid. Ich glaube, wenn alle Kinder rausgehen und die Hälfte des Gottesdienstes weg ist, seid ihr keine kleine Gemeinde. Also ihr habt auf jeden Fall auch noch gut Zukunft. Also wenn so viele junge Menschen hier sind, ist das richtig schön. Ich darf heute Morgen einmal zu diesem Bibelvers sprechen, den ihr gerade gehört habt. Und möchte den mit der Frage verbinden, woran erkennt man einen Menschen, der mit Jesus unterwegs ist? Also woran erkennt man neue Schöpfung, neue Kreatur, so wie wir das gerade in 2. Korinther 5, Vers 17 gehört haben. Wir haben gerade den Vers schon gehört, davor erklärt Paulus das Evangelium. Also Paulus war ein Profi da drin, Dinge kurz zusammenzubinden und da sehr, sehr, sehr viel Inhalt drin zu haben. Und in wenigen Worten beschreibt er, was Jesus gemacht hat. Dass Jesus sich selbst versöhnt hat mit der Welt. Also dass quasi Beziehung wieder möglich ist. Dass er sagt, alles, was ihr zwischen mich und Gott werft, alles, was ihr zwischen euch und Gott werft, hat Jesus weggenommen. Das heißt, in der Theorie ist es möglich, dass wir wieder Begegnung haben könnt. Dass wir wieder in Beziehung leben können. Und nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Und er sagt, es gibt Hoffnung. Es gibt Neues. Es kann wieder neu anfangen. Die Frage ist, wie sieht das aus? Weil ich glaube, Paulus hat in seiner Zeit ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen sagen so, ja, Amen, alles, was du gesagt hast, stimmt. Natürlich stimmt das. Aber sie haben sich trotzdem noch so verhalten, als wenn es doch nicht stimmen würde. Also in sich drin haben sie gesagt so, ja, aber in sich drin haben sie auch gesagt, ja, was ist, wenn nicht? Also was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, wenn dieser Schritt, den ich gerade gemacht habe, der war zu viel? Es ist Gott sauer oder enttäuscht oder jetzt sagt er was, okay, gut, du bist draußen. So. Und Paulus sagt, nee. Wenn jemand in Christus ist, also wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Das ist keine Frage, die er gestellt hat, sondern eine Aussage, die er getroffen hat. Dann ist es eine neue Kreatur. Siehe, Neues ist geworden. Jetzt ist die Frage, was ist denn dieses Neue? Also woran erkennt man denn einen frischen Christenmenschen? Wenn er jetzt so frisch schlüpfen würde, woran würde man ihn entdecken? Woran würde man ihn erkennen? Weil das Ding ist nämlich folgendes, ich mag Merkmale. Also ich möchte gerne wissen, woran erkenne ich denn jetzt jemand Neues? Also das hilft mir, auch um Menschen abzuwerten, wo es nicht so ist, aber grundsätzlich hilft es mir erstmal, um herauszubekommen, was ist denn jetzt das Richtige? Was ist jetzt das Falsche? Was ist jetzt gut? Was ist nicht gut? Was ist Jesus-mäßig? Was ist nicht Jesus-mäßig? Und ich möchte euch ein paar Ideen von mir mit auf den Weg geben, wo ich quasi, ich habe das mal meine Felix Padur Edition mit 20 Jahren. Also ich bin jetzt keine 20 Jahre mehr, sieht man nicht, ich weiß. Aber quasi mit 20 Jahren hatte ich folgende Ideen, woran man denn einen neuen Christenmenschen entdeckt. Okay, seid ihr mit mir unterwegs? Quasi ein paar Ideen, als Felix noch 20 war, so ganz frisch geschlüpft aus dem Jesusei. Was dachte er? Daran erkennt man einen echten, also nicht kein Spielen, sondern so richtigen, waschechten Christenmenschen. Mir ist nämlich Folgendes aufgefallen. Alle Menschen haben Amen gesagt. Aber echte Christenmenschen, was haben die gesagt? Amen. Amen. Und ich dachte mir so, krass, da ist bei denen ist irgendwas anders. Also die haben was, vielleicht meinen die das ernst. Dann ist mir aufgefallen, ich war viel bei Christenmenschen zu Hause und war bei denen auf Toilette. Und auf Toilette war mindestens eine dieser drei Zeitschriften. Und ich dachte mir so, na gut, echte Christenmenschen, die lesen das, oder? Also die erkennt man daran auf, wenn du bei echten Christenmenschen auf Toilette gehst, siehst du eine auf jeden Fall dieser drei Zeitschriften. Oder ich war auf Veranstaltungen, ich bin in der Landeskirche groß geworden und da saßen alle. Dann bin ich zu Veranstaltungen gegangen, wo so frisch aufgeploppte Christenmenschen waren. Und was haben die gemacht beim Singen? Die sind aufgestanden. Und dachte mir, ah ja, okay, ich habe so mitgeschrieben, neue Christenmenschen, neue Schöpfung steht auf beim Lobpreis. Und wenn die richtig mutig ist, dann hebt die ihre Hände. Und was ist an diesen Händen? Ein WWJD-Armband. Weil ich dachte mir, ja natürlich. Weil die diese Erinnerung haben wollen, was würde Jesus tun, deswegen dachte ich mir, ich hole mir auch so ein Ding. Weil ich bin doch neu, ich bin doch frisch geschlüpft, oder? Was ich auch entdeckt habe, ist, ich war ja bei den Menschen zu Hause und ganz viele von denen haben über das Ende der Welt gesprochen. Und ich dachte mir, boah, das war ein positiver Fokus, so darauf zu warten, dass irgendwann alles vorbei ist und die Schlechten gehen in die Hölle und die Guten kommen in den Himmel und man ist einer der Guten, hoffentlich. Dann habe ich auch miterlebt, dass Menschen gesagt haben, naja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du, die hätten nie gesagt, gleichgeschalteter Soldat, aber im Grunde glauben wir alle das Gleiche, oder? Also das mit Jesus auf jeden Fall auch und bei den anderen Themen auch, wir sprechen da nicht so drüber, wir wissen auch eigentlich alle, was richtig ist. Und dann ist mir was ganz Besonderes aufgefallen, wenn ich im Stau war, bin ich mich hinter Autos hergefahren, vor allem nach christlichen Großveranstaltungen, wo sehr viel wiedergeborene Christen waren, habe ich einen Fisch gefunden. Dachte mir, okay, das ist also das, was die neue Schöpfung aufmacht. Oder? Ja, manche nicken, manche grinsen. Ich grinse innerlich auch, äußerlich auch. Weil ich nichts davon in der Bibel finde. Kein WWJD am Band, keine Zeitschriften, keins Besondere und so. Alles davon kann auf der Toilette eines guten Christenmenschen sein, natürlich. Aber ich glaube, Paulus meinte nicht das, was neu ist, dass er sagt, jetzt tauschen wir auf Toilette das lustige Taschenbuch gegen die, keine Ahnung, irgendwelche Zeitschriften aus oder so. Deswegen die Frage, woran erkennt man denn wirklich einen echten Christenmenschen? Weil ich will das wirklich wissen. Also ich meine das nicht als Witz, sondern ich will das wirklich wissen. Zum einen, um mein Leben selber damit ein bisschen abzugleichen. Und auf der anderen Seite beobachte ich mich auch dabei, dass ich versuche, das Leben anderer Menschen damit abzugleichen. Oder anderer Gemeinden. Ich bin vielen Gemeinden unterwegs und frage mich dann so, wenn ich reinkomme, ah ja, bist du Christ? So, je nachdem, wie du aussiehst und wie du dich verhältst. Oder dann gibt es irgendwelche berühmten Menschen, die sagen auf einmal, sie sind Boateng zum Beispiel, hat sich jetzt taufen lassen. Ja, also das ist ein Fußballspieler, den sehr viele in Deutschland kennen. Man muss ihn nicht kennen. Aber ein sehr berühmter Mensch, der sich taufen hat lassen und unten drunter bei Instagram, also bei den sozialen Medien, sieht man dann, ja, ob der das ernst meint. Oder ob das nur so ein PR-Gag ist. Oder ob der einfach nur ein paar Christen für sich gewinnen will, für was auch immer. So. Also es geht nicht nur mir so, sondern auch andere Menschen denken so, ja, taufen allein, reicht das jetzt? Oder du hast noch Tattoos, richtig? Rauchst du auch? Oder wie verhältst du dich? Wie viele Frauen hast du und so? Und Menschen gleichen das ab. Warum? Ich glaube, weil wir Menschen nach Sicherheit suchen. Weil wir uns wünschen, so ein bisschen uns auch irgendwas zu haben, woran wir uns halten können und sagen können, okay, das ist richtig und das ist falsch. Oder nicht? Oder wir wollen einfach Klarheit haben. Oder vielleicht auch, bei mir ist es auf jeden Fall so, mir fällt es viel, viel einfacher, Boateng zu verurteilen, als mich. Deswegen vergleiche ich mich gerne mit ihm. Das ist nicht das Prinzip von Gott. Ich erlebe Gott als einen Gott, der sagt, ich versorge dich heute für heute. Und morgen versorge ich dich für morgen. Und jetzt hier oben zu predigen und das zu sagen, das klingt richtig, das fühlt sich richtig gut an hier. Ich vertraue gerade Gott gerade richtig. So. Aber auf der anderen Seite ist morgen Montag. Und wisst ihr, was montags für ein Tag ist? Montags schreibe ich mir meine Rechnung von meiner Selbstständigkeit. Und ich habe quasi Gott vor ein paar Monaten gesagt, so, hey, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte quasi in deinem Reich unterwegs sein als Prediger und bekomme dafür Geld. Und ich vertraue dir ernsthaft, dass du mich wirklich versorgst. Aber montags fällt mir das richtig schwer. Weil da merke ich nämlich so, ja, so viel bräuchte ich, glaube ich, und so viel habe ich. Und dann höre ich mir meine Predigten an und höre, naja, Gott gibt heute für heute und morgen für morgen. Das heißt, vertraue ihm doch einfach heute. Dass er heute für heute gibt. Ich finde das gar nicht so ohne. Das ist nicht ohne. Aber ich glaube, das lohnt sich. Also, wir hatten bis jetzt drei Punkte. Erste, klare Identität, zielgerichtet, versorgt. Und der vierte Punkt ist, sie sind versöhnt. Auf jeden Fall auf einem Weg der Versöhnung. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind nicht auf Rache aus. Die sagen nicht, naja, du hast einen Fehler gemacht, jetzt komm mal lieber zu mir und entschuldige dich. Sondern sie sind immer darauf aus, Beziehungen wiederherzustellen. Warum? Weil das nur durch Jesus möglich ist. Das ist der einzige Weg, wie wir es machen können. Aber Christenmenschen vertrauen darauf, dass das wirklich durch Gott möglich ist. und wir deswegen einen Weg gehen. Ich war jetzt letzte Woche in Österreich, ich hatte eine Woche Urlaub, weil meine Mama 60 Jahre alt geworden ist, mein Papa in Rente gegangen ist. Und deswegen haben die gesagt so, hey, wir nehmen einfach mal alle mit, eine Woche und ab nach Österreich und wir feiern einfach Familie. Und wir haben vorgestern Abend so eine Gebetsabschlussrunde gemacht, das andere war nicht so fromm, aber wir haben da quasi gesagt, hey, wir wollen auch mal bewusst mit Gott sprechen und ihm Danke sagen für ganz viele Sachen. Zum Beispiel Danke dafür, dass das, was wir da erlebt haben, vor 5 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Weil unsere Familie viel zu zerstritten war. Vor 7 Jahren, vor 5 Jahren, vielleicht auch vor 4 Jahren wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen. Und ich möchte euch nicht erzählen, wie großartig meine Familie ist, sondern möchte euch erzählen, wie großartig Gott ist, der ganz viel Versöhnung in unserer Familie geschafft hat. Weil es nur durch ihn möglich ist. Ich glaube, echte Christenmenschen haben diesen DNA-Strang, quasi immer wieder sich dorthin zu sehen, dass Versöhnung wieder passiert. Vielleicht nicht sofort, aber auf jeden Fall sich auf diesen Weg geben, wo sie sagen, nee, durch Gott ist das, glaube ich, möglich. Egal, was da passiert ist, ist das möglich. Wir leben versöhnt. Und der 5. Punkt, wir leben bedürftig. Und wer will das schon gerne hören, oder? Du stehst morgens auf und bist absolut bedürftig. So bei Babys fällt uns das einfach, oder? Also wir haben jetzt bei uns zu Hause ein neues Kind. Und das muss jeden Morgen Windeln gewechselt werden. So jeden Morgen. Dann 2 Stunden manchmal später schon wieder. Ich dachte mir so, du hast Probleme. Also die muss echt geholfen werden. So, also du, dann kann es nicht selber essen, kochen, Auto fahren. Das kann ich mal sprechen. Ich denke mir, wie bedürftig bist du eigentlich? Und dann gucke ich mein eigenes Leben an und denke mir so, naja, ich mache nicht in die Hose und kann kochen und Auto fahren. Aber ganz, ganz so großer Unterschied ist zwischen uns gar nicht. Denn wer versorgt mich? Wer gibt mir jeden Morgen die Luft zum Atmen? Ja, das bin nicht ich. Ich mache nicht abends so einen Plan und sage so, nächsten Morgen gebe ich mir Luft zum Atmen, sondern Gott macht diesen Plan und sagt, nee, ich gebe dir morgen Luft zum Atmen. Als Christenmenschen schaut man dieser Wahrheit ins Auge, dass wir wirklich absolut abhängig sind von Gott. Und nicht nur von der Luft zum Atmen, sondern von seiner täglichen Errettung. Von dem täglichen Zuspruch so, hey, ich bin für dich am Kreuz gestorben, ich habe das sehr gerne gemacht, aber auch, weil es nötig ist, jeden Tag. Und Christenmenschen machen das nicht fertig und sagen so, oh, was soll ich jetzt machen? So, bleibe ich lieber zu Hause, so, sondern, nee. Christenmenschen sagen, danke. Aus ganzem Herzen danke dafür. Danke, dass ich bedürftig bin und du mein Bedürfnis stillst. Das macht echte Christenmenschen aus. Habt ihr die Punkte noch vor Augen? Wir können die noch einmal kurz alle dranpacken. Sie haben eine klare Identität. Sie sind zielgerichtet, sind versorgt, versöhnt und bedürftig. Was hältst du davon? Wo sagst du so, boah, ich glaube, auf diesem Weg befinde ich mich gerade. Ich glaube, ich bin gerade voll auf diesem Versöhnungsweg. Ich erlebe das gerade, dass Gott das genau gerade tut. Oder vielleicht hast du auch gerade gedacht, so, ich wäre gerne auf diesem Versöhnungsweg. Oder du sagst so, ich stehe gerade jeden Morgen auf und danke Gott für das, was ich habe. Und glaube fest daran, dass er mich versorgt. Oder du hast rausbekommen in deinem Inneren, ich hätte das gerne. Denn da nochmal die Frage, was kommt aus deinem Leben raus, wenn du gepresst wirst? Also wenn der Druck hoch ist. Weil in meinem Kopf will ich das alles. Also auf meiner Liste täglich steht das drauf. Aber wenn ich irgendwie unter Druck komme, wenn irgendwie Stau passiert oder wenn ich Stress habe in meiner Beziehung oder Dinge wirklich nicht so laufen, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann kommt da oft ein, ich versorge mich lieber schnell selber. Ich brauche keine Versöhnung, weil der andere hat das verdient. Was kommt aus dir raus, wenn du gepresst wirst? Vielleicht ist dem einen oder anderen schon was aufgefallen. Ich habe diese Liste nicht einfach so gemacht. Ich habe die zwar angefangen, aber dann irgendwann realisiert so, hey, das ist etwas, was Jesus uns miteinander auf den Weg gibt. Es gibt nicht irgendwann einen Moment, wo Jesus gefragt wird, hey, Jesus, wenn wir mit dir und deinem Papa reden sollen. Um was sollen wir bitten? Also was soll der Kernanspruch dieses Gesprächs sein, wenn wir uns mit dir unterhalten? Also worauf soll unser Fokus liegen? In welche Richtung sollen wir gucken, wenn wir mit dir sprechen? Und dann sagt Jesus, hey, wenn ihr betet, Matthäus 6, 9, Vers 13, dann betet wie folgt. Unser Vater im Himmel. Du bist unser Vater. Wir sind dein Kind. Wir haben eine klare Identität darin, wer du bist, wer wir sind. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Nicht mein Name, nicht mein Reich soll gebaut werden, sondern dein Name werde geheiligt, dein Reich soll kommen. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot. Nicht gib uns heute das Brot für die nächsten 7 Tage. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ich bin schuldig geworden und andere Menschen auch. Bitte bring das wieder in Ordnung. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Wir haben Errettung jeden Tag nötig. Ist es nicht spannend, was wir da jeden Tag beten? Vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden Gottesdienst vielleicht? Wusstet ihr, dass das Vaterunser die Wortabfolge auf unserem Planeten ist, die am meisten gesprochen wird? Das ist die Wortfolge auf unserem Planeten, also die Sätze auf unserem gesamten Planeten, die am häufigsten gesprochen werden. Wie wird unser Planet aussehen, wenn ich das wirklich ernst meine und nicht so als ein, ach stimmt, das kommt ja auch noch, ich muss kurz aufstehen, dann ich bin immer froh, dass ich es auswendig kann und dann kommt das runter. Oder wie wird mein Leben aussehen, wenn ich das die nächsten 7 Tage bete und mich frage, ist das das, was ich mir wirklich wünsche? Weil ich glaube, das ist ein Fokus, den Jesus der neuen Kreatur mit auf den Weg gibt. Wo er sagt, hey, das wünsche ich mir von euch, dass ihr in diese Richtung guckt. Dass das euer Ausgang ist für jeden Tag, in den ihr reingeht. Ein Zielbild, eine Sehnsucht. Und das Schöne ist, 2 Anmerkungen zum Schluss, dass Jesus nicht sagt so, naja, oder Paulus auch schreibt so, ihr seid eine neue Schöpfung, jetzt seid ihr damit fertig. Und er sagt, hey, eine neue Schöpfung fängt an, es bricht auf. In der Bibel werden ganz oft so agrarwissenschaftliche Bilder, also so landwirtschaftliche Bilder benutzt. Warum? Weil es nicht um ein deutsches Maschinending geht im Christenglauben, sondern um etwas, was wächst. Das heißt, wenn wir quasi da dran gehen in der nächsten Woche, ist es nicht, dass ihr sagt, okay, Felix hat gesagt, alles 5 muss stimmen, da muss ich jeden Tag abhaken, sondern vielleicht denkst du darüber nach, wo wachse ich gerade? Wo muss Gott vielleicht ein bisschen düngen bei diesen Punkten? Wo muss er gießen? Damit gewachst, damit es wächst. Und das Zweite ist, was ich wunderschön finde und manchmal sehr herausfordernd, das Vater unser heißt nicht Vater meiner. Also nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater. Das heißt, von Anfang an wusste Jesus, das bekomme ich nicht alleine auf die Reihe. Sondern Christenmenschen sind immer gemeinsam unterwegs. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, versuch das nicht heute Nacht irgendwie in deinem Bett privat irgendwie auf die Reihe zu bekommen, sondern sprech mit anderen Menschen darüber. Ihr seid so eine enge Gemeinde, ihr seid so eine gemeinschaftliche Gemeinde. Ich wünsche euch, dass ihr genau über sowas sprechen könnt. Wo ihr sagen könnt, hey, wo habe ich denn heute versucht, mich selbst zu versorgen? Oder wo bin ich dankbar dafür geworden, wo Gott mich versorgt hat? Ohne dass ich es selbst herausprobieren musste. Wie sieht neue Schöpfung aus? Ich glaube, wie eine großartige, bunte Baustelle. Und ich glaube, das ist komplett okay für Jesus. Solange er der Bauherr sein darf auf dieser Baustelle. Also, möchte ich uns dazu ermutigen, wir haben noch eine letzte, glaube ich, noch 2 Folien, wir nehmen die letzte, ganz zum Schluss, wo alles mal zusammensteht. Möchte ich uns ermutigen, dass wir mehr und mehr dahin wachsen, dass das aus unserem Leben raustropft, wenn wir unter Druck geraten. Dass wir nicht versuchen, uns selbst zu versorgen, nicht versuchen, uns über das zu identifizieren, was wir tun oder andere Menschen uns zusprechen. Oder nicht versuchen, unser Reich zu bauen, sondern Gottes Reich zu bauen. Und um das vielleicht wachsen zu lassen, möchte ich euch ermutigen, wir haben jetzt eine ganze Woche vor uns, euch einen Zeitpunkt pro Tag zu nehmen. Vielleicht schreibt ihr das auf einen Zettel und hängt das an den Kühlschrank oder in eure Bibel könnt ihr es reinlegen oder macht euch eine Erinnerung in euer Handy. Ihr habt, glaube ich, auch eine App. Vielleicht kann eure Gemeindeleitung das irgendwie so reinpacken, so jeden Tag. Das Vaterunser zu beten, als eine tiefe Sehnsucht, in diese Richtung zu wachsen. Und wir wollen heute damit starten. Ich bitte euch, aufzustehen und gemeinsam mit mir dieses Gebet zu beten. Und ich möchte euch, ich weiß nicht, ob es eine Herausforderung für euch ist, vielleicht ist es auch komplett normal für euch, aber ich möchte euch ermutigen, eure Hände aufzumachen. Als ein Zeichen dafür, dass Gott quasi bei dem, was wir jetzt gleich beten, die Erlaubnis bekommt, alles reinzulegen, was er reinlegen möchte in euer Leben. Und alle Lügen oder falsche Verhaltensmuster oder sonst oder Gedanken, die ihr dazu habt, rauszunehmen. Okay? Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hände aufmachen und wir beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe.
Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Amen.
Ich darf euch noch den Segen Gottes zusprechen und wer kann, möge dazu bitte aufstehen. Ich segne euch im Namen Gottes des Vaters, der dich gerne versorgt. Ich segne dich im Namen Gottes des Sohnes, der am Kreuz für dich gestorben ist, weil es nötig war. Und ich segne dich im Namen Gottes des Heiligen Geistes, der dein Begleiter ist, dein Tröster ist. Und der derjenige ist, der dir auf die Schulter tippt und dir sagt, hey, wir sind auf einem guten Weg. Segne dich im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.